zwei kleine Nachträge zu dem Vers 22. In Kapitel 22 ist die Parallele Psalm 50, Vers 1. Der Gott der Götter, Jahwe, der Gott der Götter, oder besser übersetzt, der Mächtige, Gott, Jahwe, der Mächtige, Gott, Jahwe. Genauso steht es im Psalm 50, Vers 1. Dort haben wir diese drei Namen hintereinander. Elohim, Jahwe, der Mächtige, Gott, der Herr, er redet. Diese drei Namen Gottes, es gibt noch einen vierten, das ist Adonai, das heißt Herr, Gebieter. Das war das. Zweiter Nachtrag, ein sehr wertvoller Gedanke von Schwester, wie heißt die? Ja, wir hatten ja mehrmals schon diese Frage bewegt, wie das jetzt ist mit diesen 2,5 Oststämmen. Die ursprüngliche Gedanke, Plan A, war, alle nach Westen. Alle Stämme kommen ins Westjordanland. Das war Gottes Plan. Es war dann nicht so gewesen. Mose hat dann den 2,5 Stämmen dieses Ostjordanland zugeteilt. Und Gott hatte es offensichtlich auch anerkannt. Es ist gar keine Frage. Aber Plan A ist immer besser als Plan B. Das ist auch in unserem Leben oft so. Ja. Gott ist ja nicht ein Gott, der Gott ist nicht starr im Umgang mit uns Menschen. Gott geht auf Menschen ein. Gott ist beweglich. Hier war das so, diese 2,5 Stämme im Osten, wären sie jetzt mitgezogen, dann wären sie mit in den Westen gezogen, dann wären ja viel mehr Menschen im Westen gewesen, also im Westjordanland, in Kanaan. Und damit wäre der Druck viel stärker für das Volk, jetzt alles einzunehmen. Und sie wären außerdem mehr gewesen. Gut, sie waren, die anderen waren schon dabei, die Soldaten, jedenfalls die halt konnten, waren dabei. Aber der Druck wäre auf alle Fälle größer gewesen. Sie hätten ja mehr Raum gebraucht und sie hätten, die Vertreibung der Kanaaniter wäre schneller vonstatten gegangen. Also Plan A war eindeutig besser. Aber und die ganze Not jetzt in Kapitel 22 hätte man sich auch erspart. Und wir haben ja auch gelesen bei Wiersbe, es war zum Nachteil schon, das Ostjordanland hatte gewisse Nachteile. Sie waren viel mehr dem Feinden ausgesetzt als im Westen. Und es war immer dieser Jordan dazwischen, das war öfters ein Problem. Plan A ist immer besser. Drittens, wir kommen zu ein dritter Gedanke, den ich hier noch hinzufügen möchte, ist, ich habe hier eine Folie aufgelegt über das Thema Theokratie. Das wollte ich hier noch einschieben. Wir merken, dass Josua nicht ein König ist in Israel, auch Mose nicht. Er ist einfach ein General, ein Feldherr. Und Mose auch, ein Führer, der das Volk hinüberführt, herausführt und durch die Wüste führt. Josua, der sie hineinführt. Josua ist nicht der Boss im Lande. Ist er nicht. Und jetzt, wir werden sehen, jetzt wird er alt und er ist dort in Timnat-Serach, in seiner Stadt. Er zieht sich zurück. Es ist nicht so, dass er der ist, der alles regelt und alles tut, sondern er hat die Kriege geführt, ja. Als Heerführer, ja, aber nicht als König des Volkes. Das Volk hat auch keine zentrale Hauptstadt. Wir finden keine Hauptstadt. Timnat-Serach ist nicht die Hauptstadt. Silo eigentlich auch nicht. Silo ist einfach der Ort, wo jetzt die Bundeslade steht. Sichem ist auch nicht die Hauptstadt. Wir finden keine Hauptstadt, keine Königsstadt oder so, von wo aus alles regiert wird. Nein. Später, wenn Israel einen König haben wird, dann wird es auch eine Hauptstadt haben. Ja. Aber Israel ist eine Theokratie, das heißt eine Gottesherrschaft. Und das kommt hier sehr deutlich zum Ausdruck. Auch im Buch der Richter haben wir das. Die Richter waren auch keine Könige. Das waren Richter, das waren Führer des Volkes, die das Volk im Krieg angeführt haben. Und in Friedenszeiten, ja, Rechtsprechung, da gab es gewisse Aufgaben für die Richter. Also Deborah war ja eine Rechtsprecherin. Aber kein Königtum. Gottes ursprünglicher Gedanke war, sein Volk zu regieren als Theokratie, das heißt, Gott ist der König, es ist die Gottesherrschaft, das Gotteskönigtum. Er ist der König und das Volk richtet sich nach ihm aus. Und das merken wir ja auch im Josua-Buch immer wieder. Josua verpflichtet das Volk auf Mose, auf das Gesetzbuch Mose. Und dem müssen sie gehorchen, nicht auf sich, mir müsst ihr gehorchen. Nein, dem Gesetzbuch Mose müsst ihr gehorchen. Und das ist der beste Weg für das Gottesvolk, dass es sich ausrichtet nach Gottes Wort, dass jedes Glied des Gottesvolkes sich ausrichtet nach Gottes Wort. Es gab Älteste und es gab Stammesfürsten und es gab Ältesten in den Städten und es gab Ordnung, keine Frage, aber die waren keine Könige, keine Oberautorität. Die Oberautorität war immer Gott. Und so war es unter Josua, so war es unter Mose, direkte Regierung Gottes. Und so hätte es sein sollen im Buch der Richter. Buch der Richter liest man dann später, wenn man weiterliest, dass es hier in der Praxis Probleme gab, weil das Volk sich dann nicht mehr so stark an Gott hielt. Und wenn das Volk sich nicht stark an Gott hält, dann entsteht eine Anarchie. Dann herrscht gar niemand. Und Gott musste es züchtigen, dann kamen sie wieder zurück zu Gott, dann war wieder alles in Ordnung, dann ging wieder gut und dann sind sie wieder abgefallen. War wieder Anarchie, dann kamen die Feinde, haben sie versklavt und so weiter und sie haben wieder zu Gott gerufen. Dann kommt Gott wieder und hilft ihnen wieder auf. Und so zeigt ihnen im Buch der Richter, wird Gott ihnen immer wieder zeigen, er ist König, aber sie wollen ihn nicht haben. In Richter Kapitel 11 gibt es ein Plädoyer, wo Gott mit dem Volk spricht und ihnen sagt, er hat jetzt so oft ihnen geholfen und sie haben ihn immer wieder verlassen. Und das sieht so fast so aus, als ob Gott jetzt sagt, jetzt habe ich satt. Aber dann kommen sie nochmal und beten und demütigen sich und der Herr ist wieder barmherzig und hilft ihnen wieder heraus aus ihrer Misere. Und so geht es weiter, bis schlussendlich der Gedanke des Königtums aufkommt. Beim ersten Mal kommt der Gedanke des Königtums auf bei Jephtha. Jephtha hat eine Dynastie, also er möchte gern eine Dynastie errichten. Das heißt, er möchte gern, dass sein Nachkommen auch, also er selber will Anführer sein und will, er sagt noch nicht König, aber man spricht schon von Herrschen. Herrsche du über uns. Und dann hat er gesagt, na, der Herr soll über euch herrschen, ja, aber da im Geheimen denkt man sich immer doch, der möchte doch die Herrschaft haben. Und er hätte sich gedacht, wäre schön, wenn ich Nachkommen hätte und hat sich da gewünscht, Nachkommen zu haben, aber die Dynastie Jephthas stirbt sehr schnell aus, indem seine Tochter zu ewiger Jungfrauenschaft verurteilt wird. Und damit ist die Dynastie Jephthas zu Ende. Aber dann kommt Gideon. Und bei Gideon ist auch schon der Gedanke, nicht bei ihm selber, aber bei dem Volk, sei du unser König. Und dann kommt einer, der macht sich, ist Gideon aber wehrt ab. Und dann kommt einer, der macht sich zum König, der Abimelech. Der heißt, mein Vater ist König. Ein Sohn Gideons mit dem Namen, mein Vater ist König. Jetzt will er selber König sein. Und aber das wird dann alles, also zum, ja, durch die Gnade Gottes wird hier das alles wieder richtig gebogen. Ja, der wird abgewehrt, dieser König, dieser Tyrann, muss man sagen. Und dann kommt Simson. Simson ist wieder ein ganz normaler Richter, aber der hat ja seine großen Probleme. Und nachher, nach der Richterzeit, kam immer mehr diese Frage auf, nach einem König. Als Eli war dann Priester und es gab keinen König, Samuel war Prophet, aber dann kommt die Frage nach dem Königstum und unter Saul, also sie haben, sind dann zu Samuel gekommen und wollten einen König, haben den verlangt und dann wurde ihnen gesagt, aber dann habt ihr große Nachteile, wenn ihr einen König habt. Gott hat sie gewarnt, aber sie wollen den König haben. Gott gibt ihnen den König Saul, am Anfang läuft es gut, aber sobald Saul nicht mehr in Abhängigkeit von Gott steht, wird es ganz schlimm. Und Gott muss sich einen neuen König erwählen. Einen, der lernt, in der Abhängigkeit Gottes zu stehen. Sodass die Monarchie eigentlich eine Scheinmonarchie ist. Der König ist nur der äußere Repräsentant. Eigentlich ist Gott, sollte Gott König bleiben. Und wenn der König in totaler Abhängigkeit von Gott steht, dann geht's gut. Und wenn nicht, dann geht's nicht gut. Aber ursprünglicher Gedanke ist Theokratie. Übrigens in der Gemeinde Gottes auch. Jesus Christus ist ein König, aber er ist ein unsichtbarer König und alle anderen richten sich nach dem göttlichen König aus in der Gemeinde Gottes. Das war nur jetzt ein zu zeigen, wie zur Zeit Josuas also noch Theokratie wirklich funktioniert. Wir gehen weiter. Ja? Geführt werden. Ja, durch die Ältesten, das war gedacht. Ja, ja die hohen Priester haben natürlich den Gottesdienst über die Beziehung zu Gott, die Opfer und so weiter. Also dort, wo was das betrifft, politisch, also wenn Kriege geführt werden und so weiter, sollten die Ältesten dazu schauen, dass das Volk also anführen im Krieg. Es gibt keinen Einzelnachfolger, also nur die Ältesten. Und nachher kamen dann, als die Ältesten gestorben waren, kamen dann die Nöte in Israel und schlussendlich hat Gott Richter erweckt. Richter wieder einzelne Personen. Aber ja, die Nachfolger Josuas waren also eine Pluralität von Führern, die Ältesten. Und in der Gemeinde Jesu, wir nennen sie auch Älteste oder Hirten. Hirte ist noch ein viel schönerer Name, das ist der auch wirklich zutrifft. Hirten, viele Hirten, möglichst viele, die Schulter, wo die Last auf den Schultern verteilt wird. Aber das Volk, jeder hat eine persönliche Beziehung zum König direkt. Und wenn das nicht ist, funktioniert alles andere nicht. Deshalb muss in der Gemeinde Gottes heute das ganz besonders betont werden. Jeder Christ muss auf die Weisung Gottes verpflichtet werden, auf das Wort Gottes. Und jeder Christ muss eine enge Beziehung zum König haben. Neben dem, dass Unterhirten eingesetzt sind für die Belange der Gemeinde. Jetzt zu Kapitel 23. Wenn wir jetzt zurückgehen zur Gliederung, ups, wo war das jetzt? Josuas abschließende Worte, Kapitel 23, Vers 1 bis 16, also das ganze Kapitel. Wir haben jetzt in Kapitel 23 und 24 zwei Schlussworte Josuas an das Volk. Zuerst eigentlich an die Ältesten des Volkes, aber als Vertreter des, und dann eine offizielle Volksversammlung, wo Josua zum Volk noch einmal spricht. Das heißt hier, ja, und die Schwerpunkte sind verschieden. In Kapitel 23 ist die Betonung auf Absonderung von den Völkern, das Äußere, also die äußerliche Beziehung zu den Völkern, dass sie treu bleiben müssen Gott, indem dass sie sich nicht vermischen mit den Völkern, wird da stark betont. Und in Kapitel 24 liegt die Betonung auf der Liebe zu Gott, Liebe zu Yahweh, ihm zu dienen. Kapitel 23, es geschah nach vielen Tagen. Josua ist also jetzt schon sehr alt geworden, noch älter, als er in Kapitel 13 war. Jetzt ist er 110 Jahre bald. Es geschah nach vielen Tagen, nachdem Yahweh Israel Ruhe verschafft hatte, von allen seinen Feinden ringsum, Als Josua alt geworden war, hochbetagt, da rief Josua ganz Israel, ganz Israel heißt hier seine Ältesten, die Vertreter von ganz Israel, nicht jeden Einzelnen. Da rief Josua ganz Israel, nämlich seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und er sagte zu ihnen: Ich bin alt geworden, hochbetagt, und ihr habt alles gesehen, was Jahwe, euer Gott, all diesen Völkern euretwegen getan hat. Denn Jahwe, euer Gott, er ist es, der für uns gekämpft hat. Josua betont hier in seiner Rede, was Gott getan hat. Das ist sehr weise. Immer wieder schauen, die Großtaten Gottes vor Augen führen. Gott, sein Führertum muss ins Zentrum gestellt sein. Immer wieder, was er getan hat für das Volk. Seine Kämpfe. Er ist es, der für euch gekämpft hat. Vers 3. Vers 4. Seht, ich habe euch diese übrigen Völker durch das Los als Erbteil zufallen lassen nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Völker, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und Jahwe, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben. Also hier ist schon die Ermutigung, so wie es Gott in der Vergangenheit getan hat, so wird Gott es weiter tun. Er wird sie vor euch ausstoßen, wird sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, so wie Jahwe, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn fest daran. Also jetzt kommt die Bedingung. Gott wird es weiter tun, aber ihr müsst jetzt eine Bedingung erfüllen. Was ist die Bedingung? So haltet denn sehr fest daran, alles zu beachten und zu tun, was im Buch der Weisung Moses geschrieben ist. So wie das Josua-Buch angefangen hat, so hört es auf. Achte sehr genau darauf, was im Buch geschrieben steht. So hat Gott am Anfang das Josua gesagt, und jetzt sagt Gott, jetzt sagt Josua es seinen Ältesten weiter. Achtet sehr genau, sehr fest, haltet sehr fest daran, alles zu beachten und zu tun, was im Buch der Weisung Mose geschrieben ist, damit ihr weder zur Rechten noch zur Linken davon abweicht. Also hier in den gleichen Wörtern, weichet nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Genau gleich wie Josua 1, Vers 7. Haben wir ja dasselbe gelesen. Also das ist so schön im Josua-Buch. Es beginnt, wie es endet. Entschuldigung, es endet, wie es beginnt. Damit ihr nicht unter diese Völker kommt, also weder zur Rechten noch zur Linken abweichen, damit ihr nicht unter diese Völker kommt, diese, die bei euch übrig geblieben sind und den Namen ihrer Götter nicht erwähnt und nicht bei ihnen schwört, und ihnen nicht dient, noch euch vor ihnen niederwerft. Das sind vier Dinge. Den Namen ihrer Götter erwähnen, also in irgendwelchen Formeln den Namen dieser Götter erwähnen, nicht bei ihnen schwören, also nicht erwähnen, nicht schwören, nicht dienen, also nicht verehren, und nicht sich niederwerfen, das heißt anbeten dann. Das ist eine Steigerung, oder? Zuerst erwähnt man den Namen dieser Götter, das ist nur so mal einfach als im Sprachgebrauch verwendet, dann kommen sie in Schwurformeln vor und dann schwört man bei ihnen, das ist die nächste Stufe, und dann verehrt man sie schon als religiöser Kult. Und dann schlussendlich betet man sie an, huldigt ihnen, wirft sich nieder vor ihnen. Das ist eine Steigerung. Das gibt es auch. Der Feind geht immer wieder so vor. Da müssen wir achten bei uns selber. Was führe ich im Mund? Welche Namen führe ich im Mund? Das, was mein Reden prägt, da beginnt es schon. Wie rede ich? Erwähne ich, ist dieses heidnische Denken in meinem Munde, ja? Vielleicht noch nicht in meinen Gedanken, aber in meinem Munde. Ja? Ich fange an, so wie die Heiden zu reden. Und dann geht es dann einen Schritt weiter. Dann schwören bei ihnen und dann dienen, also kultisch dienen, religiös, und dann kommt die Anbetung. Das ist Götzendienst. Alles vier ist Götzendienst. Sondern Jahwe, euren Gott, sollt ihr anhängen. Eurem Gott, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag, wie es bisher gewesen ist, so sollt ihr Jahwe anhangen. Hier haben wir dasselbe wieder wie vorher. in Kapitel 22 schon auch gesagt wurde, den Oststämmen. Vers 9, und Jahwe hat große und starke Völker vor euch vertrieben. Und ihr, niemand hat vor euch standgehalten, bis auf diesen Tag. Ein Mann von euch jagt 1000, denn Jahwe, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Man merkt, wie in dieser Rede er mehrmals betont, dass Jahwe es ist, der für sie kämpft. Und auch für uns Gläubige ist das immer wieder wichtig, dass es einem bewusst gemacht wird. Es ist der Herr, es ist seine Kraft in meinem Leben, es ist sein Kampf. Er ist mit mir und nicht ich habe zu kämpfen. Nicht ich muss das machen und nicht ich muss jetzt predigen und jetzt nicht ich muss diesen Dienst tun. Nein, es ist, ich stelle mich zur Verfügung, aber das Eigentliche tut der Herr, das tun nicht wir. Darum behütet eure Seelen wohl, habt Acht, heißt das, ja, habt Acht auf eure Seelen, euer Leben, dass ihr Jahwe, euren Gott, liebt. Merken wir schon wieder, anhangen, hat zuerst gesagt, jetzt sagt er lieben, es geht um das Gleiche. Man hängt an Gott, man liebt ihn. Das ist nicht emotionelles Lieben, sondern das ist Liebe in der Tat. Gott lieben heißt, auf ihn achten, auf seine Gebote achten, an ihm hängen bleiben, mit ihm in Verbindung bleiben. Wenn er mich liebt, haltet meine Gebote, sagt der Herr Jesus, Johannes 14, Vers 15. Denn wenn ihr euch irgend abwendet und euch an den Rest dieser Völker hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch mit ihnen verschwägert und unter sie kommt und sie unter euch, so wisset bestimmt, dass Jahwe, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Völker vor euch zu vertreiben. Also anhangen soll man an Gott, man soll sich nicht hängen an den Rest dieser Völker, die da übrig geblieben sind. Und man soll sich nicht vermischen mit ihnen, also ihr eure Töchter nicht ihnen geben und nicht ihre Töchter nehmen, das wäre Vermischung. Geistlich gesprochen wäre es, geistlich gesprochen haben wir einen geistlichen Ehebruch, oder? Geistlicher Ehebruch, Jakobus 4, Vers 4. Also wenn wir das jetzt übertragen auf neutestamentlich, da geht es darum, dass man mit der Finsternis Gemeinschaft pflegt. Mit der Finsternis. Was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Was hat der Tempel Gottes zu tun mit den Götzen? Da geht es hier um ein Mittun mit dem System, mit dem Weltsystem. Das Weltsystem ist ein System, das von Gott unabhängig ist. Das ist ein eigenes, in sich geschlossenes System. Und ich muss achten, was sagt Gott und nicht, was sagen die Nachbarn. Oder was ist Trend? Was ist Trend heute? So wisset bestimmt, dass Jahwe, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Völker vor euch zu vertreiben. Dann wird Gott also, dann wird kein Sieg mehr da sein. Aber nicht nur das. Und sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick, also zur Schlinge, die euch um den Hals gezogen wird oder um die Füße und zum Fallstrick, also der ist auf alle Fälle um die Füße, ja, und zur Geißel in euren Seiten und zu Dornen in euren Augen. Das wird euch schlussendlich zu Fall bringen und wird euch Schmerzen bereiten, bis ihr umkommt aus diesem guten Land, das Jahwe, euer Gott, euch gegeben hat. Leider hat die Geschichte Israels gezeigt, dass es so geschehen ist, früher oder später. Aus diesem guten Land. Und dann kam es so weit, dass das Land hat seine Bewohner ausgespuckt. Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, also er sieht seinen Tod herannahen, und ihr sollt erkennen, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die Jahwe, euer Gott, über euch gesagt hat. Hier ist der gleiche Satz oder ein ähnlicher Satz wie in Kapitel 20, Vers 43 bis 45, wo wir schon gelesen haben, kein Wort hat gefehlt von den guten Worten. Die guten Worte sind die Verheißungsworte, die Gnadenverheißungen Gottes an Abraham, die er ihnen gegeben hatte. Nicht ein Wort hat gefehlt von all den guten Worten, die Jahwe, euer Gott, über euch gesagt hat. Alle sind sie für euch gekommen, also auch unter Mose, dann zuerst unter Abraham, Isaak, Jakob, auch unter Mose die Verheißungen, die gegeben wurden zum Eingang in das Land. Alle sind sie für euch gekommen oder eingetroffen, nicht ein Wort fiel dahin, also nicht ein Wort ist ausgeblieben. Hier ist die Wiederholung von dem vorher, Kapitel 20, Vers 45. Entschuldigung, Kapitel 21, Vers 45 war das. 21, 45. Vers 15, aber es wird geschehen, so wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, das Jahwe, euer Gott, zu euch gesagt hat, so wird Jahwe jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Lande ausgerottet hat, das Jahwe, euer Gott, euch gegeben hat. Es war ihre Aufgabe, die Feinde auszurotten, und jetzt, wenn sie nicht gehorchen, dann wird Gott sie ausrotten aus dem Land. Wird sich das alles wieder umkehren. Aus dem guten Lande. Es ist ein gutes Land. Es ist das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Das Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Wenn ihr den Bund Jahwes eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie verehrt, und euch vor ihnen niederwerft, heißt das, sie verehrt, also, oder ja, sie huldigt, ihnen huldigt. So wird der Zorn Jahwes gegen euch entbrennen und ihr werdet schnell umkommen aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Also nochmal diese Warnung an die Ältesten. Man sieht, wie Josua ein guter Hirte ist, der in die Ferne blickt. Er möchte nicht nur jetzt, dass sie jetzt gehorsam sind, sondern möchte, dass ihnen das tief, tief hineingeht und dass sie das auch dann weitergeben an die nächste Generation. Er verpflichtet sie auf Gottes Wort. Und dann folgt in Kapitel 24 Josuas Bundesschluss in sich. Oder sind da noch Gedanken zu Vers 23 von eurer Seite? Ja. Möglicherweise diese Götzen der Kanaaniter, die noch da gestanden sind oder die noch da vorhanden waren. Vielleicht auch sie haben sich ja auch die Beute, man kann sich gut vorstellen, wenn die Beute nehmen durften, da durften sie natürlich auch, könnte es sein, dass da irgendwelche Goldgegenstände da waren, die man sich halt dann geschnappt hat, die aber von den Kanaanitern Götter waren, die verehrt worden sind. Die Söhne Jakobs haben ja auch Götter sich von den Sichemitern damals geholt. Und dann heißt es bei 1. Mose 35 auch, tut weg die fremden Götter unter euch. 1. Mose 35 am Anfang sagt er zu ihnen, wo ist das? Vers 2, tut die fremden Götter weg, also genau der gleiche Vers wie hier. Also kann man sich gut vorstellen, dass die Gefahr da war, dass sie kanaanitische Talismane und was auch immer sich ins Bücherregal gestellt haben. Vielleicht nicht zum Anbeten, aber so zum Anschauen. Das ist die Gefahr. Ich weiß es nicht. Die Gefahr ist immer da.
Ist es richtig, dass dann dieser Redner als Besucher zu den Ältesten des Volkes nicht in Sichem war, sondern wahrscheinlich dann in seiner Stadt oder irgendwo anders?
Wahrscheinlich in seiner Stadt oder vielleicht auch in Shiloh oder irgendwo, genau. Das steht ja nicht da, wo. Aber man könnte sich vorstellen, dass es bei ihm war, in seiner Stadt. Ja. Das war, denn erst nachher, in Kapitel 24, versammelt er die Stämme Israels nach Sichem. Zu einer ganz offiziellen Versammlung. Genau. Ja, gut, ich denke, wir machen hier doch jetzt Pause. Wir haben nur noch 10 Minuten und wir sind auch müde, denke ich. Machen wir hier Pause. Aber wir können uns noch Zeit nehmen zum Gebet. Gerade auf, von dem, wenn wir an das denken, was Josua diesen Ältesten gesagt hat. So ein Plädoyer für Treue. Und wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie diese Leute. Wir sind nicht besser. Die Gefahr, dass man einfach so es nicht so ernst nimmt mit Gott, kommt immer wieder. Der Feind schläft nicht und die Welt rundherum lockt. Beten wir noch.